Wenn du deine Nische gefunden hast und auch wenn es nicht gleich funktioniert und du davon aber überzeugt bist, dann mach's weiter, spiel's und irgendwann, ich bin mir zu 100% sicher, kommt ein Break-Even-Point in irgendeine Richtung. Mhm. Ja, irgendwann ist der Punkt, wo, wenn du das mit Leidenschaft irgendwo machst, dann funktioniert das und diese Floskel immer dranbleiben, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die hat sich einfach, also ich konnte es früher nicht hören, ja, du musst immer dranbleiben, das sagte ja jeder, so im Sport oder sonstiges. Und denkst so, ja, komm, erzähl mir keinen und so weiter. Und ich kann sagen, es hat funktioniert und es hat sich bestätigt und irgendwas muss da dran sein. Und der starten möchte auch in 2024 noch, gib Vollgas, dann klappt das schon.
Herzlich willkommen im Business Bistro. Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Mirko, besser bekannt als Nordic Scott. Mirko ist Content Creator auf Social Media und erreicht beeindruckende 3,4 Millionen Follower auf Instagram und 3,1 Millionen Follower auf TikTok. Er hat es geschafft, mit einem ganz neuen Ansatz seinen früheren Job als Bankangestellter hinter sich zu lassen und auf Social Media mit einer speziellen Nische eine Millionen-Community aufzubauen. Ursprünglich mit Fashion gestartet, gehört er heute zu den führenden Influencern im Bereich Video- und Fototutorials. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie er den Sprung vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit geschafft hat, welches Erfolgserlebnis hinter seiner beeindruckenden Community steckt und wie er es geschafft hat, mit großen Unternehmen wie Sony und Audi zusammenzuarbeiten. Und für alle, die darüber nachdenken, selber auf Social Media durchzustarten, Mirko hat wertvolle Tipps für euch parat.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du uns hier heute besuchst. Nordic Scott mit echtem Namen Mirko. Wir haben hier ein neues Setup. Das heißt, die Marissa ist ab jetzt die Barkeeperin und versorgt uns mit Drinks. Sie hat für dich schon eine Coke Zero vorbereitet, wie sich das gehört. In Original Wonders Plastikbechern. Das ist eine längere Geschichte, warum hier Plastikbecher stehen, aber da war vielleicht später mal drauf zu sprechen. Wenn wir jetzt mal direkt reinstarten, du warst ja nicht immer Content Creator, sondern du hast auch ein Leben davor gehabt. Ich habe ein bisschen gestalkt zu dir und habe einen Artikel gefunden, wo ein bisschen was drinsteht, aber vielleicht möchtest du was dazu sagen.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier bei euch sein kann heute. Ich freue mich sehr. Haben das ja schon ein bisschen länger geplant. Heute klappt's, also super cool. Ja, ausgeholt tatsächlich, genau. Ich war nicht immer Content Creator, sondern habe tatsächlich vorher 11 Jahre in der Bank gearbeitet. Also ganz klassisch eine Ausbildung zum Bankkaufmann und dann... ja, übernommen und weitergearbeitet 9 Jahre, genau.
Das ist ja ganz nah an meinem Alltag dran, so mit Immobilien und Finanzierungen und so. Und geh mal ein bisschen ins Detail. Welche Bank, wo warst du? Bist du hier aus dem Stuttgarter Raum oder?
Also ursprünglich nicht. Ursprünglich bin ich oben aus Dortmund. Hm. Und dann hat es mich durch Zufall eigentlich nach Stuttgart verschlagen. Und deswegen kein gebürtiger Schwabe, wie sagt man, neigeschmeckt mittlerweile.
Neigeschmeckt. Du hast dich auf jeden Fall adaptiert.
So, ich habe alles gegeben. Und ja, genau, dann war ich bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Also bei der Apobank habe ich 11 Jahre durchgearbeitet. Das heißt, es gab auch keinen anderen Bankwechsel oder so. Dort die Ausbildung gemacht, 2011 bis 2013. Und ab 2013 dann bis Ende 2022 dort fest angestellt, 9-to-5, 100% volles Programm.
Das ist jetzt nicht so, das liegt nicht so nah an dem, was du jetzt machst.
Ja, das stimmt.
Also der Unterschied ist ja schon durchaus gegeben. Wenn du von der Bankwelt noch vielleicht 1-2 Fragen dazu, was war da die Spezialisierung oder in welche Richtung ging es oder war das so ganz allgemein oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also generell ist es ja so eine spezialisierte Bank auf Heilberufsangehörige und war tatsächlich dann die Finanzierungs- oder der Finanzierungsteil, weil es ging ja oft darum, dass angestellte Ärzte sich niederlassen wollen, eine eigene Praxis gründen wollen oder sich mit mehreren Ärzten zusammenschließen wollen und so eine Gemeinschaftspraxis gründen wollen und da ging es halt darum, natürlich Finanzierung dort aufzunehmen oder zu starten und deswegen, ich war gar nicht irgendwie im Aktienbereich drin, sondern es war vollumfänglich eigentlich Finanzierung und halt auch natürlich so ein bisschen diese, wie sagt man, dieses Grundrauschen, was du in der Bank hast, ja, Probleme mit der Karte oder so, also so die allgemeinen Themen.
Das so.
Genau, das hat sich im Prinzip so vermischt. Klar, in den 11 Jahren haben sich auch die Abteilungen immer mal wieder durchgemischt oder neu kreiert, Abteilung weggefallen, neue Bezeichnungen und da hat man dann so ein bisschen, ist man von links nach rechts gelaufen, ja, genau.
Und jetzt bist du ja Vollzeit-Content-Creator.
Genau, Vollzeit. Vollzeit im Sinne von, ja, auf jeden Fall deutlich mehr Vollzeit. Ich arbeite aber auch parallel noch für eine Agentur als Content Creator. Also das ist dann nicht Nordic Scott, das ist dann Mirko, der Kameramann sozusagen. Und der macht dann quasi Content für Firmen, also rein Fotos, Videos. Und dort bin ich dann im Angestelltenverhältnis noch zum Teil tätig. Und Nordic Scott ist nochmal separiert, genau.
Okay, und das ist jetzt nicht deine eigene Agentur, sondern da bist du angestellt sozusagen.
Genau, richtig. Also das cool. ist im Angestelltenverhältnis. Allerdings bin ich da auch super dankbar mit vielen Freiheiten, sodass ich auch viele Termine mit Nordic dann nicht kollidieren oder so. Mhm. Oder wenn es mal kollidiert, dass es dann irgendwie gut zu handeln ist, weil es ja so die gleiche Branche ungefähr ist. Mhm. Ne?
Und wie bist du in den Content-Creator-Beruf reingerutscht? Weil das sind ja jetzt zwei komplett verschiedene Berufsgruppen, sage ich mal.
Boah, ja, voll.
Das eine ist kreativer, das andere ein bisschen mehr... Nicht kreativ.
Nicht kreativ,
komplett Gegenteil.
Wie bin ich da reingerutscht? Ich habe 2016, hole ich noch ein bisschen weiter aus. 2013, ich habe viel Handball gespielt, kam Handballmitspieler zu mir und sagte, hey, da gibt es so eine neue Plattform, die heißt Instagram. Lad die mal runter, da laden alle Männer mit Vollbart Bilder hoch. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen mehr Vollbart wie jetzt, also jetzt ist schon deutlich kürzer. Und da habe ich das gemacht, habe da 5, 6 Bilder hochgeladen, habe halt schnell gemerkt, ach, weiß ich nicht, was machen wir jetzt? Jetzt sind die Bilder online irgendwo auf einer Plattform und jetzt, also man hatte ja gar kein Gefühl dafür. Habe ich das auch wieder gelöscht, hatte kein Interesse mehr dran und 2016, 17 kam das wieder, weil mir dann wieder jemand gesagt hat, Insta hast du? Ich so, nee, habe ich nicht, hatte ich mal. Ja, musst du machen, ist gut. Ja, und dann, weil ich schon immer so ein bisschen Mode interessiert war, habe ich es mir dann wieder runtergeladen und habe dann quasi angefangen dort mit Fashion-Content, so ganz klassisch, was wir Männer so alle versucht haben, glaube ich, irgendwo tief in unserem Innen ist, glaube ich, bei uns allen in den Männern drin, ja, was mit Fashion ist immer cool. Und so hat das dann angefangen, 2016, Ende 16, Anfang 17, wo man sich dann auch mal eine Kamera gekauft hat oder man wollte sich eine Kamera kaufen, weil man gemerkt hat, okay, die coolen Leute haben alle eine Kamera, die nicht so coolen Leute machen es mit dem Handy. Ist ja jetzt heute auch sehr krass, heute wäre genau andersrum so gefühlt. Genau, und dann fing das an so ein bisschen mit Fashion-Content, so cool über die Straße laufen oder sich cool irgendwo hinstellen. So. Und man hatte dann natürlich schnell so seine Vorbilder in der Bubble drin und wollte so sein wie die. Und
sag
so
mal,
kam der Drift.
Eine Frage, weil wir haben jetzt gerade über die Apobank gesprochen und jetzt ist es ja schon eine mega kreative Geschichte, die du jetzt machst mit sicherlich einigen Zwischenstationen, aber gibt es in deinem vorherigen Leben irgendwelche Hinweise darauf, dass der Mirko übelst der kreative Typ ist?
Nee, also wenn wir es sogar auf die Schulzeit noch runterbrechen, dann war Kunst jetzt sicherlich nicht mein Lieblingsfach und ich war auch sicherlich notentechnisch nicht da ein Vorreiter. Nee, gar nicht irgendwie. Also ich hatte immer viel Fantasie, schon früher beim Spielen, glaube ich, als Kind. Wow, jetzt gehen wir ganz weit zurück.
Ja, ich habe
ja noch niemandem so gesagt.
Ich meine, aber das Thema ist halt, du machst halt was und das eine ist halt, no front stinkt langweilig im Vergleich zu dem, was du jetzt machst. Und das, was du jetzt machst, ist halt... Ja, das erfordert Kreativität und Fantasie, wie du sagst.
Voll. Also eigentlich nie. Ich war nie in irgendeinem Kunstverein noch oder habe irgendwie Bilder gemalt oder so. Ich hatte viel Fantasie beim Spielen. Ich habe immer gerne auch in Anführungsstrichen mit mir selber gespielt und habe dann selbst quasi im Garten mir selbst so ein vorgemacht als Kind. Also ich war nie allein. Ich war immer mit ein paar anderen von mir selber.
Geil, das kenne ich. Das habe ich heute noch. Wo jetzt?
Aber nee, sonst gab es eigentlich da gar nicht. Ich glaube, das ist auch mitgewachsen. Und natürlich so aus der Inspiration, die generell Social Media für uns alle natürlich krass war. Ich glaube, durch Social Media und dass wir immer im Prinzip weltweit sehen können, was andere so machen, erschaffen, was ja vorher vor Social Media nicht der Fall war. Also da habe ich nicht gewusst, was irgendwo in Mexiko, Brasilien oder Amerika irgendeiner gerade Cooles kreiert. Ne? Also, ja.
Finde ich spannend und auch irgendwie interessant, weil wahrscheinlich war dann das, sagen wir, das Medium Instagram für dich das Werkzeug, das gebraucht hat, um das, was so in dir schlummert, dann nutzen zu können. Ich sag mal, Instagram, TikTok ist ja alles im Endeffekt nachher sehr ähnlich, aber die, sagen wir mal, der Shortform-Content irgendwo.
Ja. Das Biest wurde entfaltet dadurch.
Ja.
ja, also es ist auf jeden Fall dieser Shortform-Content, der mich da voll gecatcht hat, wo ich aber auch gemerkt habe, dass es funktionierte. Also funktionierte im Sinne von, es war die Corona-Pandemie, TikTok war im Vormarsch in Deutschland, wir hatten dann auch alle TikTok plötzlich und dann kam ja Instagram Reels 2020 oder Spätsommer 2020, die mussten ja nachziehen. Mhm. Und dieser Videocontent, das war ja dann auch der eigentliche Change in dem Ganzen, nicht nur vom Content-Inhalt. Am Anfang natürlich nicht von Tag 1, weil du wachst ja nicht morgens auf und hast dann die Idee, du bist da auch irgendwie dann weiter reingewachsen. Aber nach einem Dreivierteljahr hattest du eine komplett neue Richtung, so nicht mehr Fashion in dem Sinne von, ich stehe cool an der Wand, sondern eher so, wie kann ich teachable Content erstellen? Wie kann ich den Leuten irgendwie helfen, was mitgeben, Tipps geben?
Ich muss dazu mal kurz was sagen. Ich finde, seit dem Beginnings der, sagen wir mal, der Bloggeritis, also, ich fand männliche Fashion-Blogger schon immer ein bisschen. Ich fand es schon einfach, sieht irgendwie.
Hau raus, was kommt jetzt?
Es sieht einfach ein bisschen anders aus als bei Mädels.
Ja, manchmal sieht es
irgendwie immer
so,
ein bisschen komisch.
Ja, es sieht manchmal so aus wie gewollt und nicht gekonnt, ne?
Ja, es war irgendwie immer so. Also, ich habe selten einen Account gesehen, wo ich gesagt, okay, das wirkt authentisch. Es hat fast, vielleicht ist das richtige Wort, immer nicht authentisch gewirkt. Es war immer so ein bisschen gestellt und klar, die Mädels stellen es auch, aber halt besser.
Ja, irgendwie haben die da so ein bisschen mehr, das war mehr flüssig, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also wir hatten in unserer Boys-Szene auch immer so, ja, es ist schneller aufgefallen, wenn man unsicher vor der Kamera war, glaube ich so. Ja.
Ja, das ist schon ein Thema, vor allem auch in der Öffentlichkeit, wenn unter Umständen viele Leute da zuschauen.
Voll.
Und also, sagen wir mal, 2016 wurde das anders geratet als 2024 und in Deutschland sowieso nochmal mehr als vielleicht in Amerika. Oder
immer
so.
Immer noch. Also es war schon damals so, als es losging, wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, so in unserer, vielleicht mal Freundesgruppe oder wenn mir jemand geholfen hat, hey, lass sonntags morgens in die Stadt gehen, so von 8 bis 11.
Das kenne ich irgendwo, ja.
Ging da noch jemand in die Stadt um die Zeit? am wenigsten Menschen. Ne? Und ich habe selbst festgestellt, oder kam sehr oft dazu, dass in Deutschland, wenn du mit Stativ allein unterwegs warst, auf in der Wohngegend, wo schöne Häuser waren, dass dann Leute rauskamen und gefragt haben, was machen sie da? Ist da mein Haus drauf? Bin ich da drauf? Verletze ich gegen irgendwelche Datenschutzgeschichten? Mhm. Ist schon krass hier. Und wie du schon sagst, in anderen Ländern ist es ein bisschen anders.
Ja, das ist totaler krass der Unterschied. Also auch von dem, was, sagen wir mal, ich habe in der Form nie Content erstellt, aber die Marissa und ich haben zusammen halt schon sehr viele Situationen erlebt, wo schon auch krasse Beleidigungen geflogen sind. Und ja, dann machst du das in Amerika und das juckt einfach gar niemanden. Ganz im Gegenteil, die Leute bejubeln es.
Ja, genau.
Weil einfach der Mindset total ein anderes.
Voll.
Das ist hier schon Thema.
Ja.
Ich will einmal noch ganz kurz zurückspringen zu unserem Leben 9-to-5. Du bist da jetzt seit 11 Jahren. Ich nenne das immer in den Sumpf des Verdienens gesunken. Die Fixkosten bahnen sich an. Man hat ein Auto, eine Wohnung, was weiß ich. Und dann denkt man sich, ja gut, dann da scheiße ich jetzt drauf und jump rüber in die Selbstständigkeit, in ein quasi Geschäftsmodell, wo Eltern sagen würden, damit kann man kein Geld verdienen. Wie ist diese Transition irgendwie gegangen? Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze dazu sagen.
Also generell von Grund auf bin ich ein Typ, wie du schon sagst, der Sicherheitsgedanke, ich glaube, da sind wir alle auch in Deutschland ein Stück weit mit erzogen worden oder in den meisten Fällen, wo dann so ein kalter Sprung, nee, der Sprung ins kalte Wasser, so rum, nicht der kalte Sprung, schwieriger fällt. Und ich bin auch definitiv da ein Kandidat für. Das heißt, gerade auch, man muss ehrlicherweise mir eingestehen und vielleicht auch dann dem Umfeld, die letzten 2-3 Jahre waren im Bankwesen nicht mehr das, was mich abgeholt hat. Also es war super spannend damit. Ich bin froh, die Ausbildung gemacht zu haben. Ich bin froh, dort Berufserfahrung gesammelt zu haben. Aber es hat mich einfach 2-3 Jahre am Ende nicht mehr abgeholt. Und dann bist du einfach in dieser Situation. Du weißt,
okay. Das heißt, du warst emotional auch schon geistig darauf vorbereitet. Okay, ich wäre bereit, was anderes zu machen. Irgendwie.
Ich wäre bereit, aber du hast halt, wie du schon sagst, die Fixkostendeckung sozusagen. Gerade du wirst dankbar um einen unbefristeten Arbeitsvertrag, was sicherlich 2013 auch nochmal was anderes war, wie es heute, ne? Ja. Nach Corona. Corona ist ja alles so ein bisschen gechanged. Aber wie ist der Sprung gelungen? Ich glaube, der ist einfach, irgendwann war so, wie sagt man so schön, das Maß so voll. Ich war so weit schon im Kopf. Irgendwann war es so, wenn sich das jetzt nicht ändert, dann wird sich das nie ändern. Ich werde 30 Jahre hier hängen. So. Also es war echt so, man hat lange mit...
So gut schmeckt das Eis dann auch nicht da.
Ja, vor allen Dingen so dieses Ding so, man wacht morgens auf, ach, ich habe keinen Bock mehr und übermorgen kündigt man. Das bin ich nicht, das kann ich nicht, das finde ich auch nicht cool. Manche können das und es ist auch cool, wenn die das in ihrem Leben können, aber deswegen, der Change war schon ein Prozess, der hat gedauert. Und dass natürlich dann das in Content Creation geht und nicht ein komplett anderer Berufszweig, das war auch nicht vorhersehbar. Also habe ich mir echt nie vorgestellt. Ich saß nicht jeden Tag so, oh, ich will einen Content Creator nur noch die ganze Zeit machen, sondern das hat sich so ergeben, es hat sich so entwickelt und ging dann 2-3 Jahre so. Also 2-3 Jahre bin ich das Hamsterrad weitergelaufen.
Sag mal, so rein aus einer finanziellen Perspektive, war das so, dass du hattest hier so deinen Income Stream und Instagram und TikTok ist so gekommen und irgendwann gab es da so die ersten Einnahmen parallel zum Job oder war es so, dass du gesagt hast, nee, ich gehe und ich werde damit schon Geld verdienen irgendwie. Oder nee. War das so, dass es so ein Ramp-up gab und du gefühlt hast, okay, das könnte funktionieren, die ganze Geschichte.
Ja, also am Ende war es halt auf jeden Fall so und das war auch so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke nochmal ganz kurz für mich. Am Ende war es auf jeden Fall so, dass du natürlich nicht nur Barter-Deals, wie es so im Fachjargon
heißt. Möchtest du ganz kurz erklären, was es ist, falls es jemanden gibt, der den Barter-Deal, der nichts mit deinem Bart zu tun hat?
Nee, tatsächlich. Am Anfang dachte ich auch, was meint die mit Barter-Deal?
Aber wäre geil, wenn du das anbietest, Barter-Deals.
Das war im Prinzip das Tauschgeschäft Produkte gegen Content, um es mal ganz einfach zu sagen. Und irgendwann kam einfach der Punkt, weil du es auch von den Creator-Kollegen mitgekriegt hast oder irgendwann ab einer gewissen Größe war, dann geht es einfach nicht mehr. Weil dann denkst du dir, okay, du hast jetzt schon Reach, die Benchmark ist jetzt auch irgendwo nur anders und du kannst natürlich jetzt nicht ankommen und sagen, ja, ist kein Problem, die Produkte nehme ich. Nee, ihr braucht mir auch gar kein Geld zahlen, das passt alles
so. Ich versteuere sie auch selber.
Ja, das ist alles gar kein Problem. Und wo du dann gemerkt hast, okay, Budget wird mit aufgenommen und Budget ist auch gängig in der Branche. Mhm. Ne? Man tastet sich da ja auch ran und merkt so, was geht nicht. Oder was entwickelt sich langsam und ja, dann war es schon so der Punkt, dass ich nicht gesagt habe, so ab jetzt verdiene ich, sondern ich wusste, okay, das funktioniert schon, also parallel.
Kannst du dich erinnern, was quasi deine erste Einnahme war und wie hoch die war?
Auch meine erste, also wenn ich das jetzt so runterbreche, so auf so ganz kleinere Einnahmen, dann war das aber noch weit vor der, im Prinzip vor der Kündigung, ich glaube, das waren damals 500 € oder so, habe ich bekommen für ein Bild dann. Und ja, so 500 € war so das erste Geschäft, aber das muss so auch ziemlich schnell gehen. Das war so um 2018 roundabout rum.
Also das ist gut.
Ja, also es war 2018.
Meine erste Einnahme gering, also um einiges geringer.
Ja, also das war tatsächlich auch so ein Try-and-Error-Ding. Also man hat das so, ja, ich die Zahl einfach mal gesagt und ohne Gegenwehr, ja, alles klar, machen wir. Und dann warst du schon mal auf dem Level, oder? Dann warst du schon mal bereit. Nee, das war ziemlich schnell, aber so, wo du dann Einnahmen, sag ich mal, hattest in einem Bereich, wo du sagst, okay, das könnte ausgleichend sein gegenüber einem normalen 9-to-5-Job, das war natürlich deutlich später dann, ja.
Ich muss gerade an meine erste Einnahme denken. Es waren, glaube ich, 80 € für 6 Bilder.
Für 6 Bilder 80 Euro? Ach, krass. 80, ja. Ja, man hat ja...
Habe ich richtig ausgenommen. Und da hatte ich schon so, wie hatte ich da, 50.000 Abonnenten oder so damals?
Oh, wow. Ja, das ist, ich meine, es ist ja für jeden in der Branche irgendwo, was soll ich sagen, man kennt Creator-Kollegen besser, man kennt Creator-Kollegen flüchtiger, aber du hast zu vielen ja nicht so, so einen intensiven Draht und ich finde es dann immer auch schwierig, über Kollegen, über dieses Geldthema zu sprechen, ja, weil am Ende des Tages natürlich Google schmeißt ja auch mittlerweile viel raus und es gibt ja sicher auch diesen Richtberechnungswert, ich kriege ihn jetzt gar nicht mehr aufeinander, aber ja, du kennst
TKP
ja.
TKP und so,
ja, genau, richtig. Ja,
aber das ist Quatsch eigentlich.
Ja, das ist Quatsch, vor allen Dingen, wenn du das ab einer Dimension irgendwann spielst, dann sind die Unternehmen ja arm irgendwann.
Also ja, abgesehen davon, es gibt natürlich auch sehr, sehr kleine Accounts, die ganz heftige Conversion Rates haben. Wir haben das jetzt erst bei der Cashflow Conference wieder gesehen, wir hatten Accounts mit 2000 Followern, die haben mehr Tickets verkauft als Accounts mit 1,5 Millionen Followern. Ist immer so ein bisschen auch klar, ich muss die Zielgruppe treffen und so weiter, aber ja. Deine 80 € waren aber auch schon lange her, oder? Das war so quasi 2016, ja, also schon lange her.
Ja, 8 Jahre.
Ich kann mich noch erinnern an die Anfangszeit, wo wir darüber gesprochen haben. Ich so, hey, du musst Geld dafür nehmen. Und das war eine Zeit, wo einfach ein Bild posten, Geld nehmen, dieser Mindset, den Glaubenssatz gab es noch nicht.
Ja.
Das war echt schwierig.
Ja.
Das hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber schon 2-3 Jahre bis es so langsam.
Ja, voll, wenn man die Mythen gehört hat, ne? Also so die Mythen im Sinne von. Also bei mir in der männlichen Bubble war das ja so Magic Fox, Costa Williams Lage. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind ja Men's Fashion Leute halt gewesen. Man hat versucht rauszufinden, boah, was kriegen die wohl für ein Bild? Und dann schmeißt Google dann natürlich mal lustige Zahlen raus.
6 Millionen.
Aber du denkst so, das kann doch nicht wahr sein. Der kriegt dann für ein Bild so viel wie ich im Monat bei der Bank. Das kann doch gar nicht sein. Ne? Also es war schon so dieses Mindset dahin, ja. Es war eine Entwicklung.
Ja, das finde ich mega spannend. Ja, deswegen habe ich auch nach dem ersten Einnahmepunkt gefragt und nicht nach dem jetzigen. Darüber wollen alle reden, aber das machen wir nicht. Soll ja auch ein bisschen mysteriös bleiben, die ganze Welt.
Alles ein bisschen Nebel.
Der ist ja auch wichtig. Ich glaube aber auch, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein wichtiger Punkt, weil viele, die so da vor sich hinwachsen, kommen irgendwann mal an eine Stelle, wo sie vielleicht dann auch mal übertreiben. Und eine Firma hat ein Budget, klar, und da kommt was zurück. Und irgendwann geht es nicht unendlich weiter für so eine Basic-Dienstleistung. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn man irgendwo so in einem vernünftigen Verhältnis bleibt, aber dafür halt auch beliebt ist bei den Unternehmen und weiß, okay, mit dem kann ich arbeiten, der funktioniert, der liefert ab. Das ist teuer, aber ist seinen Preis wert.
Ja, voll, bin ich 120% bei dir, weil das ist genau das Ding und ich bin gerade ein großer Fan von Langzeitkooperationen, ne? Das ist ja auch so ein Ding, hat sich ja auch erst entwickelt, gab es ja am Anfang auch nicht, aber Langzeitkooperationen, wo beide Seiten mit was planen, ja? wo die Firma eben da mit dem Content plant, wo sie auch wissen, sie können neue Produkte bei dem Creator platzieren, weil sie mit dem sechs Monatsvertrag oder einen Jahresvertrag haben. Sechs Jahre wäre auch geil. Wobei, das wäre
schlecht.
Das wäre schon wie rauskaufen beim Fußball, so Ablösezahlen. So. das wäre Moment. Jetzt kommen wir was ganz Neues hier auf. Ja, von daher ist dieses, wie du schon sagst, einfach im gesunden Verhältnis. Ja, nicht unter Wert, aber natürlich auch nicht übertrieben, weil das ist ja eben dieses Ding mit irgendwelchen Formeln mathematisch berechnen, bis ja ab einer gewissen Followerzahl, bis ja, wie gesagt, völlig utopisch, auch völlig weg von der Realität. Und da so ein gesundes Mittelmaß finden und einfach auch gucken. Und mir ist auch ganz arg wichtig, dass der Gegenüber, die Firma, zum einen natürlich das Produkt oder worum es geht, aber auch die Menschen, dieses menschliche Thema, das habe ich am Anfang viel zu lange, sage ich mal, nicht so berücksichtigt. Jetzt ist es eher krass, durch Events, durch Veranstaltungen, du lernst die Brand richtig kennen, die Leute, die dahinter sitzen. Ne? Also wenn du mit dem Support oder mit der E-Mail schreibst, dann ist es nicht irgendwie ein System oder eine Maschine, in den meisten Fällen dann doch noch nicht, sondern die Person, die Marketingchefin, und du, das ist cool, ein cooles Verhältnis, die versteht dich, du verstehst sie und dann ist es auch so ein Ding und dann float sich da irgendwo, wenn man das mal so verdenglisch sagt, irgendwo auch ein Budget für beide Seiten zusammen, wo du sagst, damit sind wir fein, das passt, das ist, so, das ist gut und damit kommen wir klar.
Du hast ja erzählt, dass du mit Fashion Content gestartet hast. Mhm. Und was ist jetzt dein Content? Also hast du deine Nische gewechselt oder was genau machst du jetzt für Content? Machst du noch Fashion oder was komplett anderes? Magst du mal darüber ein bisschen erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also Fashion interessiert immer noch voll. Fashion-Content in dem Sinne nicht mehr so spitz, dass es wirklich um die Kleidung geht, sondern ich trage die Kleidung. Ich meine, wäre schlecht, wenn ich nichts habe. Aber ja, der Content ist geswitcht. Ja, ich bin also durch die Reels, da hat man im Prinzip erstmal den Bild-Content in Video-Content verwandelt. Das heißt nicht das coole über die Straße laufen in einer Bilderserie im Foto, sondern man hat es verfilmt. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe mich ja echt ein Dreivierteljahr daran ausprobiert. Was machen wir jetzt? Alle reden von Reels, alle reden von Videos, alle reden von TikTok-Videos. Was mache ich jetzt? Und dann hat das Ding einfach, was bei vielen Jungs dann irgendwie doch geklappt hat, oder diese Fashion Transitions, weißt du, wo du plötzlich was anderes anhabst, ja. Dein Schuh fällt dir auf den Fuß und zack, ist die Jacke anders. hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, so dieses Teachable auszuprobieren. Okay, was können wir eigentlich mit dem Handy machen? Irgendwie kann man ja doch coolere Fotos machen, wie einfach nur plump draufhalten. Und dann ging das so in die Richtung, dass ich diesen Snackable, Teachable, Gott, so viele englische komische Wörter, ne? auf jeden Fall diesen Kurz-Content, der eigentlich schnell zu verdauen, schnell zu gucken ist, schnell zu konsumieren ist, angefangen habe und habe dann gemerkt, es funktioniert. Und man hat den Spaß dabei entwickelt. Das war so eine Mischung aus, man sieht, es funktioniert und es macht Spaß.
Ich habe dazu eine kurze Zwischenfrage.
Ja.
Gab es so einen Moment, zwei Fragen vielleicht. Hast du aktiv nach was gesucht, was Crank-Follower aufbaut, damit du übelst der richer Blogger wirst? Oder hast du halt ein Video gemacht und festgestellt, Moment mal, da habe ich jetzt irgendwie den Zahn der Zeit getroffen oder das konvertiert ja mega?
Tatsächlich nicht mit dem Gedanken, oh, damit werde ich der fette Creator überhaupt, sondern ich habe natürlich geguckt, auf der Plattform wird ja auch viel angezeigt, du kannst durch die, damals gab es noch mehr Explore-Page, hat sich ja mittlerweile auch geändert, geguckt, was machen andere, was funktioniert auch bei anderen und kann man sich damit identifizieren, also mache ich es nicht nur, um damit Reach zu kriegen und eigentlich ist das Thema, boah, so gar nicht meins, eigentlich mag ich das gar nicht, sondern so eine Mischung aus allem. Natürlich hat man da nicht dran gedacht, wow, das baut mir mega einen Account auf, sondern man ist so quasi von Video zu Video, von Reel zu Reel, von Tag zu Tag gegangen und ich war in der Phase, war ich natürlich in der High-Phase, ich hatte halt 14 Posts die Woche, also ich habe zweimal am Tag hochgeladen, ein Bildpost, weil ich war immer noch so voll, oh, ich brauche Bilder sind immer noch cool und mag es auch bis heute noch und ein Video, also es war eigentlich immer so 18 Uhr Bild, 20 Uhr kam Video und das dann 7 Tage die Woche über einen ganzen Zeitraum und deswegen habe ich habe schon geguckt, was machen andere, was funktioniert, aber mir war wichtig so, oh, es macht aber auch Spaß, diese, weil es war ja schon so ein Ding, wir haben alle ein Smartphone, die Smartphones werden immer krass besser, jetzt erst jüngst iPhone 16 Pro, ich meine, war jetzt vom Design her nicht ein krasser Change, aber eigentlich kameraleistungstechnisch, wo man immer drauf guckt und ist ja schon krass, jeder hat ein Smartphone und krass, was man damit vielleicht dann machen kann, sodass dann der Familienvater dann noch ein cooleres Familienurlaubsfoto machen kann, wie eigentlich nur irgendwie im Querformat halb draufhalten und die Beine sind abgeschnitten.
Das ist cool, also, jeder kann heutzutage eigentlich Content erstellen.
Ja, genau.
Jeder hat ein Handy.
Jeder hat ein Handy und das war auch das Ding. Ich hatte am Anfang noch meine Kamera mit dabei und habe dann auch die Kamera bewusst in den Videos gezeigt, habe aber gemerkt, dass die Videos immer nie so funktionierten, weil ich glaube, dass, also das ist so mein Empfinden, die Leute haben die Kamera gesehen, bei denen war im Kopf dann der Gedanke, oh, der hat ja eine professionelle Kamera, die habe ich nicht, also kann ich das nicht machen. Und das war so, glaube ich, so eine Mini-Abfolge bei jedem so im Kopf oder bei einigen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, nimm nur noch das Smartphone, weil die Qualität ist völlig ausreichend für Social Media. Also es ist gut mittlerweile, wird immer besser. Und es hat jeder. Und das war eben so, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss ich jeden treffen. Also wer jetzt kein Smartphone hat, die Leute sind sehr wenig mittlerweile.
Die können auch kein Social Media konsumieren.
So, die können deswegen, ja auch nicht mehr konsumieren. Ne? Und ich glaube, da setzt sich dann keiner, der hat zwar einen Nokia 3310, aber setzt sich an ein MacBook, um über MacBook bei Instagram zu gucken. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
wenn, darf er sich an der Stelle sehr gerne melden. Finde ich cool. Finde ich interessant und würde gerne wissen, warum.
Würde mich auch interessieren, aber...
Ja, und so kam das halt zustande. Also es war halt echt natürlich geguckt, was funktioniert bei anderen und macht mir diese Themeninhalt Spaß. Mhm. Ja.
War das bei dir so ein harter Cut, dass du gesagt hast, ich gehe von diesem Fashion-Content auf den Teachable-Content oder... War das so ein bisschen so ein fließender Übergang,
dass du
immer mal wieder Mix aus Fashion und Mix aus dem Teachable?
Ja, war ja im Prinzip, ich hatte mit den Bildern weiter an Fashion festgehalten, so die Bilder um 18 Uhr, die Bilderreihe, die kam und um 20 Uhr kam so ein bisschen der Teachable. Manchmal hatte ich sogar ein bisschen, das war eigentlich auch, den Drive könnte ich mal wieder aufgreifen, das Bild, was man um 18 Uhr gesehen hat, habe ich dann um 20 Uhr gezeigt, wie ich es gemacht habe.
Ist auch cool.
Das war eigentlich, fällt mir gerade so auf. Gleich mal notieren. So kam das. Also es war ein flüssiger Übergang eigentlich. Ja.
Ich kenne auch einen bei TikTok, der postet immer erst das fertige Video und danach postet er das Video,
dieses How-To, wie
er
es gemacht hat. Ja, genau, ja. Ja, finde ich spannend.
Finde ich auch super spannend.
Es ist eigentlich schon krass, wie wir dann eher dieses How-To viel, viel krasser konsumieren wie dieses fertige Ding. Ne?
Ja.
Ja. Ja, nee, deswegen flüssig und war kein harter Cut und fühle mich da bis heute voll wohl mit. Obwohl ich wieder, man vergisst, also ich würde mal gerne Fashion-Bilder wieder anfangen, aber wir haben ein Zeitproblem mittlerweile. Ich schaff's nicht mehr.
Personal.
Ja, Personal Delegation. Einstellen. Ja, du, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, so, wenn wir jetzt nochmal zwei Nordics dabei hätten, die ich klonen könnte, dann wäre das schon ein besserer Workflow. Aber ich würde gerne mal wieder so irgendwas lustig Cooles anziehen, wo man selbst so voll mit sich gut mitfühlt und einfach mal wieder sonntags morgens so über den Marktplatz laufen und die Tauben gehen im Hintergrund so hoch, der Morgengrauen, weißt du, so mit Sonnenaufgang so richtig hoch. Ja, vielleicht. Irgendwann im Herbst jetzt.
Wobei Fotogalerien, so das Durchswipen und so, ja schon auch wieder gut läuft.
Ja, voll.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, also ich bin intensiv Auto interessiert. Mhm. Wenn ein Autohersteller ein Bild von einem Auto postet, ohne dass ich swipen kann, dann bin ich enttäuscht.
Ja, stimmt.
So von der User Experience. Ich klicke da drauf, oh. Mhm. Und ich klicke und oh.
Mhm. Ja.
Das ist eigentlich eher schon enttäuschend fast, wenn es keine Galerie mehr ist.
Voll, und es wird natürlich auch supported. Also gerade ja auch, weil deiner Galerie-Post ja auch öfter wieder ausgespielt wird. Ne? Dadurch, dass sie, also gefühlt so, sie fangen mit Bild 1 an, du swipe so weiter und dann zeigt sie das Bild Nummer 3 aus dieser Reihe. Ja. Also von daher, und Instagram selber sagt ja auch, die Bilder, die kommen auch wieder. Und jetzt gerade, wo sie ja dieses Update gefahren haben, du kannst jetzt 20 Bilder in deinen
20 schon?
20 Stück.
Ah, also. Karussell heißt das. Ich habe schon ganz überlegt, was das Fachwort ist. Mir ist aber nicht eingefallen.
Ah, es gibt ja Slider-Post, Carousel-Post, Bilderserie. Ja, ja. Nehmen alles.
Ja, 20 ist viel.
Das ist viel.
Das ist ein Fotoalbum gefühlt.
Da kannst du alles reinpacken von deinem Auto, was geht.
Eine Frage, die sich, also die ich zumindest bei der Marissa auch immer wieder mitkriege. Ich meine, ich habe ja auch einen kleinen Account und ich habe insgesamt auch schon zwei ganze Kooperationen gemacht. Und
diese Woche, oder?
In meinem Leben.
Ach so.
Und diese Woche. Ich bin nicht Nordic Scott. Und ich muss echt sagen, ich finde Kooperationen für mich anstrengend. So, ich poste halt irgendein Video über Immobilien und keiner stört sich daran. Und bei den Kooperationen war es schon immer so, dass dann halt Rückfragen kommen und ja, könntest du hier und könntest du da? Und dann denke ich so, oh, das macht keinen Bock. Wie sind dein Verhältnis zu, ich mache Content für mich selber als Nordic Scott oder ich mache Content für jemand anderen?
Also das kommt natürlich super geil auf die Firma an und ich weiß voll, was du meinst. Es gibt Kooperationen sicherlich mit mehreren Korrekturschleifen, wo man da am besten am Anfang schon eingrenzen sollte, wie viele Korrekturschleifen gibt es final.
Kleiner Tipp, könnt ihr euch gleich merken, falls ihr in dem Game unterwegs seid.
Voll, also auf jeden Fall vorher festlegen, es gibt zwei Korrekturschleifen oder vielleicht auch mal drei, je nachdem, was man machen möchte.
Weil gerade bei deinem Content, da häufen sich die Stunden an Bearbeitung, Editing, was ja. du auch immer alles machen musst, das häuft sich ja massiv an.
Voll, man sieht ja nur diese 30, 40 Sekunden snackable und da ist bei den vielen Leuten, ja mach mal geschwind oder mach mal schnell dein Reel. Ja Moment, ich muss jetzt ein paar Sachen erstmal ausprobieren. Wie sieht's aus, wie funktioniert's? Und dieses menschliche Auge nimmt's immer ganz anders wahr, wie selbst diese Handykameralinse, wo es ganz anders durchaus sieht. Deswegen, ich muss sagen, ich mache beides gerne. Beides gerne im Hinblick natürlich auch, wenn die Firma oder die Company cool ist dafür, weil wenn du genau das, was du hast, haben wir hier nochmal eine Nachfrage und hier nochmal eine Betüttelung, können wir hier nochmal was ändern? Ja, können wir alles machen, ist eine Frage des Preises, um es mal blöd dahergesagt zu sagen. Aber natürlich kannst du viel vereinbaren mit der Firma, aber dann muss es auch irgendwo aufgefangen werden.
Ich finde auch, wenn eine Firma jetzt zum Beispiel Nordic Scott bucht, dann bucht sie halt Nordic Scott und nicht ihre eigene Idee. Und das, ich finde, zunehmend Firmen raffen das, dass die halt sagen, hey, mach.
Ja.
Also wir buchen dich ja, weil wir das, was du machst, gut finden. Aber es gibt schon noch so ein paar, habe ich das Gefühl, die dann massiv das Steuer übernehmen möchten und glauben, das besser hinzukriegen als derjenige, der den Account mit 3 Millionen Abonnenten hat.
Voll. Es gibt die Variante, die sagen dir im Vorfeld, ja, auf jeden Fall in deinem Spiel, genau so wollen wir das ja, auch.
Genau.
So, und dann gibt es die erste Schleife, die zweite Schleife. Und bei Schleife Nummer 5 gefühlt, wenn nichts konkret vorher vereinbart wurde oder wenn es irgendwie, dann ist es komplett schon ein anderes Video. Also wo du dann merkst, jetzt geht's in eine andere Richtung. Und da gab es sicherlich schon die eine oder andere Situation, wo man gesagt hat, hey, pass mal auf, in dem Stil oder wir müssen hier komplett abbrechen. Wir können hier nicht weitermachen, weil es war so besprochen. Auf der anderen Seite hast du auch Firmen, die verraten sich vorher und schreien schon in der Anfrage, schau mal, hier ist das Skript, so hätten wir das gerne. Und dann kommt es halt echt drauf an, was für eine Brand ist das? Ist es vielleicht was, oh ja, da kann ich mich trotzdem mit identifizieren, irgendwo ein Stück weit? Grenzt es an meinen Content oder ist es was komplett anderes? Und wenn es was komplett anderes ist, dann muss ich sagen, dann ist es nicht mehr authentisch, dann merken die Leute das auch. Und deswegen ist es immer so komplett individuell, man kann alles fragen, alles besprechen, auch alle möglichen Produkte, Themengebiete, weil vielleicht fällt einem ja was Cooles dazu ein. Aber so wie du sagst, dieser Gedanke schon, oh nee, jetzt muss ich die Kooperation heute noch filmen, das hat man eigentlich nicht, weil man freut sich ja schon, dass die Brand dann auf einen zukam und mit einem arbeiten möchte. Ne?
Was war das Erfolgserlebnis Nummer 1, was du quasi so, wo du dich dran erinnern kannst, wo du sagst, hey, das war mega für dich, so in der ganzen Zeit des Blogger-Seins, Influencer, Content-Creator.
Also wenn man es so von der Brand natürlich betrachtet, dann sind es mittlerweile einige, wo man sehr stolz drauf ist, wo man sich drüber freut, sei es Autohersteller wie Audi oder BMW oder natürlich Mercedes. Aber von den Technikfirmen war es natürlich auch so die allererste krasse große war Sony. Als Sony auf einmal eine Anfrage gestellt hat, also es ging um das Sony Xperia, also schon bezogen aufs Handy. Und ich dachte so, okay, Sony. Und als dann auch die Werbeagentur, die dazwischen geschaltet ist, weil das lief über eine Werbeagentur, die im Prinzip den Creator dann auch rausgesucht hat. Und du beredest dann ein paar Sachen und der schreibt uns zurück, wir müssen Sony muss das noch im Headquarter besprechen. Und du denkst, okay, sie müssen es im Headquarter besprechen. Und du glaubst eigentlich gar nicht, dass dann tatsächlich, und die haben mir dann auch diese Folie oder dieses Skript geschickt, die haben tatsächlich in dem Headquarter dann, in dem Konferenzraum mit allen Verantwortlichen sich die Accounts angeguckt und dann stand da dein Account, weißt du, irgendwo so im Headquarter bei Sony und du denkst so, okay, krass, das läuft gut heute. Also das war sicherlich so das Erste, wo ich mich dran erinnere, weil das ist die erste Brand war, die so richtig big war. Und dann, ja, es ist dann lustig zu beobachten, ziehen so ein paar immer kleinere, was heißt kleiner, nein, nicht kleinere ziehen natürlich so ein paar andere nach. Google war letztes Jahr mit dabei. Oder eben die Autobrands wie Audi und so weiter. Also deswegen, ich kann noch nicht mal sagen, das war das einzig Krasse. Viele Sachen haben voll viele Vorteile. Natürlich autotechnisch immer coole Events. Ne? Du bist irgendwo auf der Welt. Letztes Jahr vor Weihnachten war ich mit Audi im Oman. Mhm. War sehr, sehr spannend. Wir haben auf dieser Autobahn, war auf der linken Spur dann 2 Kamele, die auch mitrannten. Ist dann, wenn du da
neben. Die sind auch gar nicht so langsam, gell?
Nee, aber wenn du dann natürlich mit so einem leisen, sag ich mal, e-tron da vorfährst und die checken das erstmal nicht, was ja gut ist, dass sie sich nicht erschrecken, aber es ist ein krasses Gefühl, wenn du auf einmal denkst, okay, du musst rechts überholen, weil links auf der Spur sind 2 Kamele. Also deswegen sind es sicherlich coole Erfahrungen, coole Events in die Richtung, aber ich kann dir nicht eins sagen, weil eine große Brand, wenn die auf dich zukommt, ich glaube, das ist für jeden Creator, wo er sagt, boah, geil.
Ja, ich glaube, das ist natürlich, du gewöhnst dich natürlich auch in gewisser Art und Weise dran, weil wenn du jetzt jede Woche halt mit einer großen Weltmarke arbeitest, irgendwann ist das so, das Daily Business hört sich vielleicht krass an, aber ist halt auch irgendwann einfach so. Und ich meine, du bist ja auch jetzt nicht wirklich ein irrelevanter Account, du hast ja auch wirklich einen sehr großen Account aufgebaut.
Ja, also deswegen, aber ich versuche immer mich daran zu reminden, vielen lieben Dank, ich versuche mich da immer voll dran zu reminden und sagen, hey, ja, das ist krass, das mag für viele, für außen, für unseren Freundeskreis, gut, die haben sich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber sagen wir es mal so, der entferntere Freundeskreis, die Bekannten, für die, die ist natürlich, die, die ich noch aus Handballerzeiten vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren kannten, für die ist das natürlich... Ach krass, okay. Und da versuche ich mich immer selbst so und denke mir so, okay, das ist super cool, man weiß es mega zu schätzen, aber es gibt jetzt auch keinen Grund zu sagen, ah ja, dann arbeite ich mit denen und mit denen und mit denen. Weißt du, da ist ja auch ganz viele Kandidaten von, die denken auf einmal, sie sind so die nächste Katy Perry. Und das ist leider traurig, ist es so, ja.
Die nächste Kylie Jenner.
Gibt es so Kooperationspartner, mit denen du richtig gerne zusammenarbeitest? Also so eine Richtung, also ist es jetzt die Automobilbranche, ist es vielleicht immer noch die Fashionbranche oder...
Also wir haben es tatsächlich letztes Mal im Frühjahr haben wir es versucht zu definieren und haben gesagt, pass mal auf, wir legen uns jetzt auf 3 Bereiche fest. 3 Bereiche, in denen man sich identifizieren kann mit dem Content-Inhalt und 3 Bereiche, die sicherlich coole Brands haben. Ne? Also das ist natürlich die Technikgeschichte, die Smartphone-Hersteller und die Richtung. Automotive ist da echt jetzt krass in den letzten 1,5 Jahren mit reingewachsen, wo man auch Bock drauf hat. Ich meine, jeder Junge hat Lust mit Autos was zu machen. Und gerade weil sich das ja auch cool verfilmen lässt oder in Fotos verarbeiten lässt. Und die Travel-Geschichte. Aber die Travel-Geschichte ist echt so ein Ding, da kämpfen wir gerade auch mehr, da noch mehr rein, weil ich finde, die beiden Bereiche haben mit Fotos, mit Videos was zu tun, Erinnerungen festhalten, coole Sachen oder jeder möchte was mit seinem Auto cool machen und die Technik-Dinger an sich, wenn was Neues rauskommt, wie funktioniert die neueste Technik, ist es cool, neue Videos damit zu machen. Das sind so die 3 Bereiche, wo wir so ein bisschen definiert haben. Das heißt nicht, dass ich auf Fashion keinen Bock mehr habe, ich bin privat ja da, oder was heißt privat, ja super interessiert daran, aber natürlich taucht es weniger in dem Content auf und deswegen ist eher so die Sache, ich trage dann meist die Klamotten. Das ist zum Beispiel lustigerweise, ich habe es ja auch heute wieder auf, weil gefühlt sie jetzt schon angewachsen ist, die Brand von den Caps, also dass man jedes Video eigentlich so die Cap-Marke hat und die Leute jetzt gerade auf dem Weg vorhin hierher, fragt mich einer, hey, die Marke von der Cap ist cool. Also man hat die Kleidung dann auf, man macht nicht mehr explizit Cap-Videos, sondern man trägt die Kleidung und hat natürlich dann die Sachen so einfach an, nebenbei. Das würde ich sagen, ist so vom Fashion aktuell noch übrig, ja.
Sehr cool. Das klingt jetzt alles sehr beeindruckend, aber gab es auch Momente, wo du vielleicht auch mal gescheitert bist, was vielleicht nicht so geklappt hat?
Voll. Also es sind tagtäglich zum Teil, auch mittlerweile ist es so, dass man so da reinwächst und natürlich Situationen einschätzt und auch weiß, okay, heute lief es nicht, morgen läuft es besser. Ne? So ist, glaube ich, dem Alter dann irgendwann geschuldet. Ne? Geht es ja jedem so, in jeder Branche. Aber sicherlich gab es Momente, wo ich da sitze und denke mir, okay, dir fällt nichts mehr ein, du hast keine Lust mehr, das bringt dir alles nichts. Ich bin da auch sehr impulsiv und emotional ziemlich schnell einfach, ich weiß nicht, so von Grund auf, so dass ich dann zwischendurch denke, ach komm, wir lassen das Game jetzt, das bringt alles
nichts. Fliegt da manchmal ein Handy?
Gott sei Dank nicht, dann wäre sofort rum, aber es ist mal so ein innerlich so, oh Gott, das ärgert mich.
Ich bin mir sicher, wie viele Handys hast du?
Tatsächlich aktive Nutzung.
Nee, wie viele liegen rum so aus, sagen wir mal, verbrauchter Content-Creator-Historie?
Ja, vielleicht so 8 und 6 funktionieren noch.
So ist bei der Marissa ist auch so ein Stacking Paper mit iPhones.
Ja, also genau, weil das Ding ist ja...
Also ich habe 1 und ich tue die auch wieder weg, aber...
Tust sie wieder weg, ja, und ich bin so, ich habe...
Marissa sagt ihre Daten.
Ach, hast du da noch dann auf den alten Sachen auch noch was drauf? Ach so.
Das sind Festplatten externe teure.
Ja, okay, das verstehe ich. Ich hatte mal eine Phase, wo ich dann immer das alte Handy meiner Mama gegeben habe. Also ich habe das gecleant und Mama hatte dann immer zeitverzögert das neueste iPhone. Ja.
Was für die Mamas meistens noch mega neu ist.
Das ist mega neu. Ja. Aktuell hat sie, glaube ich, das 11 Pro. Die ist so happy damit, weil 11 Pro hatte schon Weitwinkel.
Du hast gerade von deinen Experiences mit den Automarken erzählt. Ich meine, die Marissa ist ja auch sehr aktiv da drin, deswegen kriege ich das auch mit und habe die Erfahrung auch in den Jahren davor mit den Fashion Brands gemacht. Und also sagen wir mal so, die Art und Weise, wie Autos vermarktet werden im Vergleich zu Fashion, ist Autovermarktung natürlich schon ja, viel mehr Abenteuer und Experience und also macht einen mega Bock. Gibt es irgendwo bei dir so auch Schattenseiten, was das Thema angeht? Gerade dieses ganze, sagen wir mal, Gereise und Events und viel unterwegs sein. Hat es dich jemals belastet oder belastet dich das? Oder wie ist da deine Einstellung dazu?
Also da ich tendenziell immer der Typ bin, der Bock so auf alles Neue hat oder generell auf Sachen hat und auch schwer dann Nein sagen kann, weil er doch irgendwo Lust darauf hat, merke ich tatsächlich seit diesem Jahr so ein bisschen, ich muss schon gucken, was ich mache. Also auch so ein bisschen differenzieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist natürlich wichtig für die Existenz, was ist lukrativ, was ist nicht lukrativ, was ist vielleicht später mal lukrativ, man macht es aber jetzt trotzdem schon mal, um einfach einen Kontakt dahin aufzubauen. Also ich würde sagen, dieses Jahr hat sich das echt richtig krass hochgeschaukelt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sommer so viel wird, wo du immer mal nur heimkommst, um Sachen zu wechseln oder jetzt, glücklicherweise jetzt bin ich mal eine Woche zu Hause, was sich erstmal cool anhört, aber man merkt tatsächlich auch, es geht an den Körper, es geht an die Substanz. Und ich war im Juli dann mal eine Woche oder 5 Tage an der Nordsee mit meiner Mutter und meiner Freundin zusammen. Und ich war einen Tag, auf der Fahrt merkte ich schon, ich glaube, da wird jemand krank. Wir waren dort, bumm, ich lag, es ging nichts mehr. Ich war kaputt.
Der Körper komplett. Holt sich, wenn er merkt, dass er kann.
Ja, genau. Der hat gemerkt, jetzt ist auf jeden Fall mal 5 Tage lang ist er hier an der Nordsee, schöne Luft, ein bisschen Sand an den Füßen, dem gebe ich jetzt mal richtig. So hat sich das angefühlt. Also deswegen muss ich schon jetzt gucken, dass ich drauf achte. Es gibt natürlich jetzt bis Ende des Jahres noch ein paar Sachen. Man sagt immer, nächstes Jahr wird es besser. Aber ich glaube, man muss sich da auch immer mal wieder dran. Das hört sich, wie gesagt, dieses Leben hört sich cool an und es macht sicherlich auch Spaß und es ist eine privilegierte Sache, wo man zu schätzen wissen muss, die Möglichkeit hat einfach nicht jeder. Ganz klar. Und ich bin da super happy und dankbar. Aber tatsächlich ist es so manches Mal, wo du so denkst, boah, ich habe jetzt keinen Bock schon wieder zum Flughafen. Ich habe keinen Bock wieder durch die Sicherheitskontrolle. Ich weiß, wie sich's anfühlt, wieder um 3 Uhr aufzustehen, damit du den ersten Flieger nehmen kannst. Aber es ist ja irgendwo auch Jammern auf hohem Niveau.
Das
aber
stimmt.
Man muss schon ein bisschen das gucken stimmt. halt. Ja,
ja, ich würde sagen, ich habe es bei der Marissa auch gesehen, als jetzt auch im Sommer dann so ein paar Wochen durchgegangen sind. Montags Barcelona, mittwochs London, donnerstags Paris, montags wieder Barcelona. Und dann bist du dann irgendwie gesagt, hey Digga, ich bin ja oft dabei, weil ich filmen darf. Also für mich ist es lustig mit den Auto-Events, weil ich bin dieses Jahr so viel gedriftet wie mein ganzes Leben nicht. Und zwar richtig krass, muss ich sagen, richtig krass.
Schöne Pancakes gezogen.
Sehr ja, gut. Nee, auch. Der längste Drift in Lappland war über 1 Kilometer.
Oha.
Ja, und ich habe den Teilen schon richtig gegeben. Auch bei dem einen oder anderen Event von Herstellern aus, sagen wir mal, dem asiatischen Raum, sind Autos massiv quer gegangen.
Oh, ja. Geil.
Und es war einfach... Deswegen, also für mich ist ein großer Mehrwert, aber das, was du sagst, ist einfach so, das ist krass, du bist bei den krassesten Events, du bist die ganze Zeit unterwegs, du fliegst hin, hast meistens auch geile Hotels, weil die lassen sich nicht lumpen, die wollen geilen Content, das heißt, die brauchen auch gute Locations und die Surroundings machen ja sehr viel aus bei dem Content.
Voll.
Nachher alles, deswegen ist es auch immer an coolen Orten, Oman zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, unser Körper hat halt nur begrenzt Power, gell? Und wenn du dann halt merkst, okay, jetzt lebe ich von Check-in zu Check-in und bin eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Das zehrt schon gewaltig an der Energie.
Es gibt sicherlich auch Creator, die sind noch krasser unterwegs. Also mir fallen gerade auch im Automobil...
Mir fallen da auch zwei ein.
Ja, die sind so gefühlt. Also ich glaube, die haben zum Teil auch Hon-Status mittlerweile aufgrund der Flüge. Ich glaube, reden wir fast vielleicht von der gleichen.
Ja. ich glaube, da brauchen wir ja keinen Hehl draus machen. Also wenn sich es in Richtung, sagen wir mal, Offenburg bewegt, dann wissen wir, von wem wir reden.
Ja, richtig. Das könnte so sein. Und deswegen, das kann man noch krasser spielen, also noch krasser unterwegs sein und das Ding ist halt echt so, irgendwann muss man halt ja diesen Strich ziehen, okay, was bringt mir das jetzt, was bringt mir das jetzt und dann sortierst du aus und dann musst du vielleicht auch mal was absagen, wo du Lust drauf gehabt hättest.
Ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, weil das erste Mal, wenn du die erste Einladung kriegst und hey geil, ich fliege jetzt 5 Tage irgendwo geil hin, geiles Hotel, geiles Programm, ich bin dankbar, dass ich hin darf, versus ich mache das 24 Mal im Monat. Ja, okay, wie viel zahlt ihr mir? Und nee, die 5 Sachen mache ich nicht, weil, keine Ahnung, ich brauche auch mal 2 Tage Pause.
Ja. Ja, vor allem, du hast ja vor Ort hast du meist das Ding. Also ich habe jetzt mal so gefühlt immer den Timer zu stellen. 24 Stunden meistens. Also wir kommen an, Vorabend Anreise, am nächsten Morgen geht's los, du bist voll on rush, abends zurück. So, du warst 24 Stunden an diesem Ort, hast natürlich nichts von dem Ort gesehen, außer die Area. Das Hotel, wie du sagst, ja klar, lassen sie sich nicht lumpen und das ist auch, wie gesagt, auch der Teil ist super, wow, cool, man weiß es zu schätzen. Also ich bin jedes Mal so, wenn ich da reinläufe, ich manchmal so die im Hotel schon so denken, Alter, was ist mit dem denn? Warum? Das ist doch einer von dieser Audi oder Autogang da hinten. Warum denkt er, es wäre alles so krass hier? Und dann bist du 24 Stunden dort wieder raus und am Rückflug fällt dir dann so richtig die Last ab und meist schläfst du dann nur noch.
Ja, aber diese Bodenständigkeit, die du da hast und diese Dankbarkeit ist, glaube ich, auch ein Erfolgskonzept. Ich habe letztens Tony Robbins wieder sagen hören, es gibt nichts Schlimmeres als alte, weiße, erfolgreiche Männer, die aber unglücklich sind.
Krasses Zitat.
So. Und das ist halt einfach, diese Dankbarkeit macht viel aus, weil wenn du auch das schätzen kannst, ist es so. Aber das ist ein interessanter Punkt, wir sprechen da oft drüber, weil häufig werden wir dann irgendwo hingeflogen und die Zeitspanne zum Content machen ist so tight. Und manchmal ist es auch gar nicht so effizient durchdacht. Eigentlich bräuchtest du mehr Zeit für Content und weniger Zeit für Blabla und Shishi.
Voll.
Weil das ist ja nachher der Outcome, den du haben willst.
Ja.
Und wie du sagst, es ist oft, also ich finde, das ist schon teilweise krass getimed. Ich finde auch oft, ist es morgens erster Flug hin und dann, wenn es geht, abends wieder hau ab.
Das ist richtig.
Oder schlaf im Flugzeug und der erste Tag und dann eine Nacht Hotel und dann tschüss.
Das ist richtig so. Und mittlerweile so ein bisschen bin ich so in die Richtung, ich will mich nicht mehr hart stressen, wenn ich da irgendwo ankomme. Natürlich liefert man, natürlich hat man irgendwo auch ein Stück weit die Verpflichtung, keine Frage. Man sagt ja nicht, ich bin hier zum Urlaub machen hier. Aber dieses hart stressen hat auch dazu geführt, dass das 24 sehr, sehr intensive Stunden werden, wo du dich verwurschtelst, wo du dich verhakst. Also ich habe immer noch klassisch das kleine Notizbuch, Papier und Stift, so ein kleines, blaues, zerranztes Buch, das ist bald voll, ich brauche was Neues. wo die Dinge drinstehen, die ich mir vorher überlege. Meist natürlich erst auf dem Flug, weil ich mir da noch ein paar Sachen einfallen. Aber mir ist tatsächlich auch immer wichtig, der Austausch mit anderen Creatern, weil die Events, die sind am meisten. Dort siehst du andere Creator, sehe ich dich, sehe ich andere Mädels und Jungs. Und mir ist es so wichtig, mich auszutauschen. Jetzt gerade erst letzte Woche auf dem Event habe ich den Moritz Theiler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist unten aus dem Süden Deutschlands, also ganz viele Tattoos und macht auch Lifestyle, macht so coolen Content. Und wir hatten endlich mal die Gelegenheit, länger zu quatschen, also länger, eine halbe Stunde bei einem Kaffee. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen, weil wir kommen ja doch nicht immer alle dazu. Wir können nicht telefonieren. Also wir Boys machen das zumindest, ich weiß nicht, wie die Mädels das machen.
Wir machen es auch nicht. Wir schreiben immer mal wieder hin und her, aber so die Kommunikation genau das fehlt schreiben. Im Alltag
ja.
einfach.
Mit manchen Intensiveren macht man mal Sprachnachrichten. Ja. Aber deswegen, das ein oder andere Mal, wenn ich auf dem Event bin, sage ich, hey, super geil, sowas hier auf die Beine stellt, 24 Stunden haben wir Zeit. Ich weiß, es ist ein Kostenfaktor, aber so aus Creator-Sicht wären wir auch immer mal happy, wenn wir vielleicht einfach mal ein, zwei Stunden und nicht am Abendessen, wo alle schon so viereckige Augen haben vom ganzen Tag, mit den Kollegen zusammensitzen und oder mal uns über den Tag das ein bisschen Piano machen können. Ich verstehe Kostenfaktor, Zeit und so weiter, die sind ja auch eingemietet dann irgendwo in der Welt, kostet alles Geld, aber wie du schon sagst, das ist so einfliegen, bam, mach den Content, ausfliegen, tschüss.
Generell machst du, wie sieht dein Alltag jetzt fernab von den Reisen aus? Also wenn du jetzt mal hier bist, wie sieht so dein Tag aus? Wann stehst du auf? Hast du eine gewisse Struktur, der du nachgehst? Jeder Tag ist wahrscheinlich anders.
Ja, jeder
Tag. Aber so ein
Grundgerüst.
Allgemeiner Tag.
Ja, also. Grundgerüst. Also Grundgerüst ist bei mir tatsächlich in erster Linie kein Social Media vor 9 Uhr morgens. Also ich bin, den Wecker versuche ich immer so auf irgendwo zwischen 7 und 8. Also ich kann nicht mehr lange schlafen, das konnte ich früher mal. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, bis 2 Uhr zu schlafen, so als Teenie. Ich hätte viel zu viel, sag ich mal, Hummeln im Hintern, dass ich denke, okay, du hast viel zu wenig erledigt heute, du hast irgendwas verpasst. Also denke ich mir immer so, bis 8 Uhr ist eine coole Zeit, da bist du so ausgeschlafen, 7, 8 Stunden sind schon ganz gut, ne, wenn du um 12 ins Bett gehst. Dann stehe ich auf, erstmal kein Social Media, weil ich finde es total krass, wenn du im Bett liegst und gleich anfängst, da dir Social Media reinzugeben, das Hirn noch so komplett im Halbschlaf und du ballerst ja erstmal TikTok. Was sicherlich dann irgendwann kommt, so wenn man wach geworden ist, sich gewaschen hat, angezogen hat, dass man die E-Mails checkt, gar keine Frage. Und dann irgendwann ab 9, halb 10 guckt man mal Social Media, was geht ab, wie performte der Content von gestern Abend. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass man dann sagt, wie hat er es performt, guckt das nach. Weil das Ding ist, tatsächlich meine Marotte ist so ein bisschen, achso, komme ich am Ende des Tages drauf. Naja, auf jeden Fall, dann bin ich aufgestanden, so ein bisschen gecheckt, dann machst du natürlich, tauschst du dich dann irgendwie auch mit deinen Kollegen so ein bisschen aus, also mit denen, die so ein bisschen Management-Kollegen, die dieses ganze Bürokratische eben absolvieren, und dann versuche ich mittags in meinen Sport zu gehen, weil ich habe festgestellt, mittags ist keiner im Fitness, super gut, also zwischen 1 und 3, 13 und 15 Uhr, richtig nice.
Das ist komplett leer, ja.
Ja, macht richtig Spaß. Vielleicht die Spätschicht haben oder so, die gehen dann noch schnell vorm Gym, aber gering.
Das ist Todeszone, da ist nichts los.
Macht Spaß, ja. Genau. Und dann komme ich nachmittags nach Hause und dann natürlich überlegt man sich, hey, ich muss vielleicht noch ein Reel drehen, wenn man gerade nichts vorproduziert hat. Oder ich schreibe mir mal, setze mich mal hin eine halbe Stunde, überlege mir mal ein paar neue Sachen, die ich vielleicht die Tage abdrehe. Und gerade ist sehr viel Struggle, der wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Ich baue gerade ein Kurssystem auf, also dass ich im Prinzip Online-Kurse in dem Bereich noch aufziehe. Und das ist natürlich gerade auch von der Planung, von dem Gerüstbau sehr intensiv von den Gedanken her. Also für manche mag das ein bisschen einfach sein. Schreib doch einfach auf, was du drehen willst und dann mach das so. Ja, aber ich will irgendwie auch da so eine Logik drin haben, so aufbauende Videos, wo wer sich Video 1 angeguckt hat, bei Video 2 weitermachen kann. So. Deswegen ist das so ein bisschen so für mich gerade anstrengend, auch sich was da zu überlegen. Deswegen spielt das gerade noch ein bisschen mit rein. Und dann poste ich abends meinen Content. Also ich habe tatsächlich die Marotte, Content gepostet, raus auf Social Media, Handy weg. Also Content gepostet ist die letzte Amtshandlung des Tages quasi.
Interagierst du mit deiner Community? Also wenn die kommentieren, antwortest du drauf oder Das ist
voll. Also stimmt, das habe ich im Tagesablauf vergessen. Das mache ich den Tag über. Community Management ist für mich das A und O. Habe ich vom Tag 1 gemacht. Vielleicht bei Tag 1 2017 war es noch nicht mit dem Gedanken, ich will eine Community aufbauen, sondern man wollte anstatt 2 Kommentare 4 Kommentare haben. Haben wir alle. Haben
500% Wachstum.
So haben wir alle irgendwo mit den gleichen gestruggelt.
Ich habe das noch nie gemacht.
Ja, das ist, also es ist im Prinzip dann auch, der Gedanke ist gar nicht mehr der richtige, sondern der richtige ist dann, der sich entwickelt hat, die Leute wertzuschätzen, weil ohne die, klingt jetzt immer blöd, ohne die Fans, ohne die, ist ja auch bei Musikern so oder Schauspielern, sind wir alle dann doch irgendwo nichts, ne? Also das ist schon, deswegen der Austausch, Community Management, ja, ich sehe alles an Kommentaren, ich sehe eigentlich auch alle Direct Message, auch alle Nachrichten, Anfragen, die reinkommen, ich gucke mir eigentlich alles an, hier und da geht natürlich vielleicht mal was unter, das passiert.
Für jeden, der es noch nicht weiß, wie viele Abonnenten hast du?
Ja, sind so ein bisschen mehr als 3 Millionen.
Ja, also das ist, glaube ich, verziehen, dann, wenn du mal was übersiehst.
Ja, also ich versuche alles natürlich auch zu beantworten und genau, wie du sagst, Community Management über den Tag verteilt und dann aber, wie gesagt, wenn es abends hochgeladen ist, dann gehe ich auch raus. Also es gab sicherlich, oder es gibt Leute, die laden was hoch und fangen gleich an, sich zu bedanken, gleich in den Austausch zu gehen, weil sie sagen, die Interaction ist wichtig für den Algorithmus. Am Ende des Tages ist ja also dieses Algorithmus-Thema ja auch so ein Ding, wir wissen nichts hundertprozentig. Sicherlich gibt es Informationen von Instagram selber, sicherlich stimmen manche Sachen, manche sind Mythen, es ist eine Mischung aus allem. Für mich, jeder soll es so machen, wie er sich wohlfühlt und wenn einer sagt, ich habe so die Marotte, so wie ich es jetzt habe, schon über Jahre oder ziehe das so durch und es funktioniert für mich so, dann ist es okay. Und wenn du mal was ändern möchtest, mach das. Aber irgendwo auf Teufel komm raus, irgendwo zu googeln, läuft es wirklich, ist das wirklich so wichtig? Mach, wie du dich wohlfühlst. Ne? Und
ich glaube, man sollte sich auch mehr auf den Inhalt des Videos fokussieren, anstelle jetzt, keine Ahnung, wie viele Kommentare irgendwie tun dann den Algorithmus anstoßen oder wie viele Speicherungen brauche ich oder wie viele Shares. Das ist eigentlich der Inhalt des Videos ist der ausschlaggebende Punkt, ob jetzt ein Video viral geht oder nicht.
Man freut sich einfach nur, dass es ankommt. Also die Kommentare am Ende des Tages, wenn ich so morgens reingehe und da steht so, er hat schon 170 Kommentare, also die man zu dem Video über Nacht gekriegt hat und du denkst dir so, cool, das Video hat gefallen und das ist einem eigentlich das Wichtigste so.
Share Queen bist auf jeden Fall du, Marissa. Ich weiß nicht, wie viele Shares du kriegst, aber bei der Marissa manchmal, wenn ich sie einfach 10.000 Mal geteilt, ich im Arsch.
Echt? Oh, das ist gut. Nee, so viel kriege ich nicht.
Das ist am Tag teilweise, keine Ahnung, 400, 500, 600 Mal wird irgendwas geteilt.
Wow. Das ist richtig gut.
Und wenn ein Video viral geht, dann geht es manchmal 10.000, 20.000
Mal. Ja, die virale Geschichte, die klammere ich immer so ein, weil wenn viral, dann stimmen gar keine Metadaten mehr, dann eskaliert so alles komplett.
Dann ist alles in die Höhe geschossen.
Ich liebe das Wort Metadaten in dem Zusammenhang.
So als Nicht-Informatiker von mir, so Metadaten hört sich schon krass an. Ne?
Hast du vielleicht auch ein paar Tipps für diejenigen, die jetzt mit Social Media durchstarten möchten oder die sich eben auch eine Community aufbauen möchten?
Ja und jein und es ist eine Mischung aus meinem Empfinden, meinem, wie es stattgefunden hat und tatsächlich die Floskeln und Mythen, die irgendwie jeder schon von klein auf vielleicht durch Eltern, Freunde oder durch Vorbilder mitgekriegt hat. Für mich war immer, also aus meiner Erfahrung, eine Nische finden, nicht irgendwo hin und her wechseln so krass. Man kann natürlich hier und da mal so einen kleinen Drive nehmen, weil man da selbst Lust drauf hat. Eine Nische in die Richtung finden, wissen, was möchte man machen, möchte man was Bestimmtes zeigen, möchte man Teachable Content machen, möchte man Ästhetik zeigen. Ich meine, du machst ja auch in Perfektionismus, Autoästhetik, einfach diese ganz einfachen Sachen, wie ich mache den Kofferraum oder die Motorhaube zu, steig ein, fahr weg, hab mich im Auto gefilmt, das ist ja auch irgendwo, das ist ja Ästhetik.
Ne? Der so. Signature Move wurde auf jeden Fall häufig kopiert.
Die Klappe zu
vorne
drücken.
Vorne, vor allem beim Porsche, ja.
Ja.
Das hast du angefangen und ich denke, die Instagram-Welt hat es für sich übernommen. Schade, dass man keine Copyrights auf sowas hat.
Ja, das wäre so ein Ding. Aber ich glaube, also am Anfang habe ich mich richtig geärgert. Ich war am Anfang so sauer zum Teil. Ja.
Aber ich glaube, also aus meiner Perspektive ist es die größte Ehre, die man kriegen kann.
Eigentlich ja.
Weil man hat diesen Trend erzeugt. Und dann ist es aber wieder die Aufgabe, hey, ihr seid halt einfach scheiß Content-Creator. Dann macht was Neues, Geiles.
Am Ende des Tages inspirieren wir uns ja von allem irgendwo ein Stück weit. Aber ich fühle dich so zu 100%. Vor 2 Jahren war es wahrscheinlich noch so. Mittlerweile lasse ich es laufen, dass der Content, der wurde von dem einen oder anderen so hart kopiert.
So eins zu eins?
Ja, so die gleiche Schrift. Und dann fing der auch noch an, sich den gleichen Hut aufzusetzen. Ich dachte, ich spinne.
Ja,
so richtig schlecht gemacht.
Dann hast du das gleiche Leben erlitten.
Und dann denke ich mir auch so, okay, that's the game, was soll man machen?
Hat das sich auch schon ähnlich benannt wie du?
Nee, also es gab natürlich Leute, die haben sich als mich ausgegeben. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Gerade bei YouTube, also der YouTube-Kanal, den gibt es ja erst so seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Ich hatte halt Schwierigkeiten, dort den Namen zu finden.
Weil es den schon gab.
Mhm. Weil einer auf die Idee kam, ich mache einen Nordic Scott Account bei YouTube. Und dann meldest du natürlich die Accounts und sagst, hey, das ist nicht der, ich bin der, dann Legitimation und so weiter. Dann hat es ein paar Wochen gedauert, dann war der Name frei. Und dann hatte ich es, glaube ich, schon mit Official-Endung noch hinten genannt. Das ist jetzt
bis wie die guten alten DJ-Accounts.
Ey, eigentlich.
David Guetta Official.
Ich wollte es nicht, aber ich wollte den Account jetzt starten und ich musste Official nehmen. Das
ist,
weil aber
nachher ist es auch nicht so schlimm, oder? Weil ich gebe ja deinen Account nicht mehr ein, ich gebe Nordic Scott YouTube ein.
Ja.
Und ich klicke, also dann klicke ich ja drauf, ich gebe ja nicht die URL ein.
So, genau.
Deswegen eigentlich so, aber trotzdem willst du es haben, weil es für die Ästhetik schön ist.
Damit es alles gleich ist. Also deswegen, und ich ärgere mich auch gar nicht mehr darüber, weil es ist so, was willst du machen? Kannst ja nicht jeden.
Darf ich mal fragen, was der Name Nordic Scott bedeuten soll? Also wie bist du auf den Namen gekommen? Hat er eine
Bedeutung? Ja, eine Bedeutung. Irgendwie hat sich das so, also genau, ich habe ja Handball gespielt, sehr viel, sehr intensiv, und man saß natürlich dann samstags abends nach dem Spiel auch mit den Mannschaftskollegen, irgendwo ist man essen gegangen. Und ich hatte generell im Handball diesen Ruf, da ich ja in Anführungsstrichen, also alles, was oberhalb Stuttgart oder oberhalb Heilbronn liegt, ist ja Norden. Westdeutschland gibt es nicht mehr.
Für uns ist überhalb, also Heilbronn schon Norden.
Da ist schon Norden.
Ist nach oben.
Ja, okay. Der kam ja aus dem Norden. Ich kam aus Dortmund. Also ich kam ja aus dem Westdeutschland oder aus dem Norden.
Nee, das ist richtig Norden.
Okay, dann war natürlich rote Haare, roter Vollbart, gerade in der Handballzeit, war ja dann eher so diese irische, schottische Richtung.
Ah,
der Engländer.
Wikinger.
So, genau, in die Richtung so ein bisschen. So, und dann hat sich im Handball schnell der Name Schotte als Spitzname. Also ich war
der
eigentlich...
Schotte. Hey, Schotte.
Ja, das war echt Scotty, Schotte, der Schotte, Schotti, alle möglichen Varianten. Und dann saßen wir beim Essen zusammen und ich hatte einen ganz komischen Namen am Anfang. Ich hatte, glaube ich, MKB89, so hieß ich bei Instagram. Also so ein richtiger Bot-Name eigentlich, wie er im Buche steht. Ne? Und ich dachte mir, okay, wenn du das jetzt noch spielst, ich glaube, da hatte ich dann irgendwie auch schon so 3.000, 4.000 Abonnenten, wenn du das jetzt so weiterspielst, das kannst du ja nicht bringen, du brauchst ja einen vernünftigen Namen. Okay, und dann Schotte Scott hat sich das dann, und dann, ich hatte irgendwie Nordic Hansen im Kopf, warum auch immer Nordic. Mhm. Mir war dieses Wort Nordic, ich finde es so schön, wenn das da so steht, so ein Schreibschrift, ich mag es voll zum Angucken.
Ja.
Und dann meinte einer, hey, mach doch Nordic Scott. Und dann war der Name da. Und dann
ich finde den Namen auch cool, ehrlicherweise. Ich finde den einmalig irgendwie.
Ja, und dann habe ich drüber geschlafen, eine Nacht. Klassisch, der Deutsch schläft eine Nacht drüber. und am nächsten Mal habe ich das Ding umbenannt und so kam Nordic Scott. Also eine Mischung aus, er ist Ire, ist er nicht. Ist er Schotte, ist er auch nicht. Er ist eigentlich nur aus Dortmund.
Ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort dazu. Gibt es noch das eine oder andere, was du uns mitteilen möchtest? Außer, dass es bald einen mega geilen Kurs gibt, wo man lernen kann, wie man Nordic Scott wird.
Ja, wie man, ja, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nach, wie man Nordic Scott wird. Natürlich lässt sich so ein Kurssystem natürlich echt ausweiten. Man kann ja am Ende des Tages auch Hilfestellung geben, wie baut man Social Media allgemein auf.
Ja.
Ich meine, wir kennen es, weil wir es gemacht haben, aber das kannst du ja auch weitergeben. Von daher, um nochmal den Bogen zu kriegen, was ich noch jemandem mitgeben wollen würde, es klingt zwar echt immer blöd, aber wenn du deine Nische gefunden hast und auch wenn es nicht gleich funktioniert und du davon aber überzeugt bist, dann mach's weiter, spiel's und irgendwann, ich bin mir zu 100% sicher, kommt ein Break-Even-Point in irgendeine Richtung.
Mhm.
Ja, irgendwann ist der Punkt, wo, wenn du das mit Leidenschaft irgendwo machst, dann funktioniert das, und diese Floskel immer dranbleiben, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die hat sich einfach, also ich konnte es früher nicht hören, ja, du musst immer dranbleiben, das sagte ja jeder so im Sport oder sonstiges, und denkst so, ja, komm, erzähl mir keinen und so weiter, und ich kann sagen, es hat funktioniert und es hat sich bestätigt und irgendwas muss da dran sein, und der starten möchte auch in 2024 noch, gib Vollgas, dann klappt das schon.
Cool, vielen Dank dir.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diese positiv bewertet und mit euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen teilt. Das würde uns natürlich sehr weiterhelfen, natürlich präferiert mit 5 Sternen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.